Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Liebe Freunde und Geschwister im Christusbund, liebe Zuhörer, mit diesen Worten des Propheten Hesekiel grüße ich euch ganz herzlich. Das sind Worte, die uns schon ganz tief in unser Thema heute einführen. Die Worte stehen übrigens im 34. Kapitel im Hesekiel-Buch. Dieses grandiose Kapitel über den guten Hirten und auch über die schlechten Hirten. Ich empfehle sehr, dass ihr es mal zu Hause nachlest. Hesekiel 34. Ich freue mich sehr, dass wir heute auf diese Weise wieder beieinander sind. Ich stelle mir das so vor, wie jetzt viele vor ihren Bildschirmen sitzen oder die CD hören, Alleinstehende, die den Gottesdienst vielleicht besonders vermissen, den gemeinsamen Gottesdienst, Familien, die jetzt miteinander Gottesdienst feiern, vielleicht ja auch Familien, die trotzdem sich versammelt haben, auch wenn manche Spannungen in der Familie durch diese neuen Herausforderungen durchaus auch da sind. Prima, dass ihr hier seid und euch ansprechen lassen wollt. Ich fühle mich sehr verbunden mit euch und ich habe ja auch das Vorrecht, dass ich die allermeisten von euch kennen darf. Wir schauen jetzt heute Morgen gemeinsam weg von unseren Umständen, zu denen ich jetzt auch gar nichts sagen will. Es ist schon so viel gesagt worden. Aber wir schauen hin auf den, von dem Hesekiel an unserer Stelle redet. Es geht in unserem 34. Kapitel im Hesekiel-Buch nämlich weiter, dass Gott verspricht, und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Natürlich hat Gott damit nicht mehr David gemeint. Der war ja schon eine ganze Zeit lang tot. Da ist schon der Blick auf diesen echten König Israels gemeint. Der Blick auf Jesus wird da schon gerichtet. Ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der wird sie weiden und der soll ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, will ihr Gott sein. Darum, nur darum geht's uns jetzt heute Morgen. Lass uns miteinander beten. Herr Jesus, wir wollen als Schafe eben genau zu dir. Wo sollen wir auch sonst hingehen? Wir wollen zu dir als dem guten Hirten, der Hirte, der eben genau für uns der Richtige ist. Manche von uns sind starke, stolze, zuversichtliche Schafe. Manche sind schwache, ängstliche und verzagte Lämmer. Manche von uns sind schwarze Schafe. Und vielleicht sind wir ja alle ein bisschen von all diesen Schafen. Aber du bist eben der gute Hirte für uns alle. Wir freuen uns unendlich über deine Realität und über deine Gegenwart, auch in unserer Einsamkeit, auch in unseren Wohnzimmern oder in unseren Stuben. Egal, wo wir sind, du bist da. Wir freuen uns über deine Weite, die wir bei dir erleben, auch in unseren Begrenzungen. Und wir sagen es mit dem alten Psalmbeter, mit dem Asaf: Wenn wir nur dich haben, so fragen wir nichts nach Himmel und Erde. Wenn uns gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit unseres Herzens Trost und unser Teil. Jetzt bitten wir dich, dass du dich bei uns bemerkbar machst, in unseren Wohnungen und in unseren Zimmern, vor allem aber in unseren Herzen. Dränge dich jetzt in den Vordergrund unseres Lebens, jetzt eben, in dieser Stunde. Amen. Wir schlagen jetzt miteinander auf das Johannesevangelium, das Kapitel 21, das letzte Kapitel im Johannesevangelium, die Verse 15 bis 23 sind heute dran. Und ich lese uns diese Verse, werde mich aber beschränken auf die Verse 15 bis 17 dann in meiner Predigt. Also Johannes 21, die Verse 15 bis 23. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht er zu ihm: Weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Jesus spricht zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alles. Du erkennst, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Petrus wandte sich um und sieht den Jünger nachfolgen, den Jesus liebte, der sich auch bei dem Abendessen an seiner Brust gelehnt und gesagt hatte: Herr, wer ist es, der dich überliefert? Als nun Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was soll aber dieser? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht's dich an? Folge du mir nach. Es ging nun dieses Wort hinaus unter die Brüder: Jener Jünger stirbt nicht. Aber Jesus sprach nicht zu ihm, dass er nicht sterbe, sondern: Wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht's dich an? Wir überschreiben jetzt unsere Predigt mit dem Titel: Petrus vom Versagen zur Wiedereinsetzung. Es geht uns dieses Jahr am letzten Sonntag im Monat ja immer darum, dass wir alle Mitarbeiter sind und dass wir brauchbare Mitarbeiter sein wollen und werden wollen. Und da kommen wir heute sicher an den Knackpunkt im Leben des Petrus und bestimmt auch zum Knackpunkt in unserem Leben. Dem Petrus ging es richtig schlecht. Es macht keine Probleme, sich in die Lage von Petrus zu versetzen, wenigstens für die, die den Glauben an Jesus nicht nur als Chiffre für ein anständiges Leben sehen oder als pures Lebensbewältigungskonzept. Wer mal erlebt hat, wie real Jesus ist, wie real und überwältigend seine Liebe ist, wie heilig und verlässlich seine Treue ist, dem geht's auch schlecht, wenn er das alles mit Füßen getreten und zerdeppert hat. Manchen von uns fallen jetzt solche Geschichten in ihrem Leben ein. Und je älter man ist, desto mehr solche Geschichten haben sich angesammelt. Der Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. So lesen wir es über ihn nach dieser Verleugnungsgeschichte. Es wird eine im wahrsten Sinne des Wortes himmelschreiende Not bei Petrus deutlich, als Petrus dann mit den Jüngern nach der Auferstehung zusammensaß und offensichtlich resigniert sagte: Ich gehe wieder fischen. Wie jetzt? Jetzt, wo der auferstandene Jesus uns begegnet ist? wo der Thomas sogar seine Tests gemacht hat, ob das wirklich Jesus ist und nicht nur eine Einbildung, ob das wirklich Jesus ist, der da mit den Wunden an den Händen und Füßen vor ihnen steht. Und von dem jeder wusste, dass er vor ein paar Tagen noch mausetot am Kreuz hing und dann im Grab lag. Und er war es wirklich. Jetzt, wo es eigentlich wieder Hoffnung gibt, weil wir kapiert haben, Jesus lebt wirklich. Es ist was passiert, was die Welt noch nie gesehen hat. Der Tod ist überwunden. Das Leben hat sich durchgesetzt. Jetzt willst du wieder fischen gehen, Petrus. Jesus hat dich doch weggeholt von den Fischernetzen. Und er hat dich doch zum Menschenfischer gemacht. Er hat dich doch rausgeholt aus der Selbstständigkeit in deinem kleinen Betrieb und hat dich jetzt in die Abhängigkeit des Größten gezogen. Und dann winkt der Petrus vielleicht müde ab. Ja, es war eine herrliche Zeit mit Jesus. Aber es hat sich doch herausgestellt, dass ich nicht der richtige Mann für ihn bin. Wir Jünger haben ja gar nichts kapiert. Wir meinten, sein Kreuz sei das Ende. Und jetzt ist seine Erlösungstat. Und das hat er uns ja auch erklärt, schon vor Golgatha und vor Ostern. Aber wie dumm waren wir doch, wie dumm sind wir immer noch. Und dann, wie haben wir versagt, als es galt? Vielleicht mischt sich darauf Johannes ein und sagt, es ist herrlich zu denken, wie jetzt das Reich Gottes hereinbricht, aber wir haben den Mut verloren. Wir passen nicht zu diesem Herrn. Die anderen nickten stumm und Petrus sagt, für die Sache Jesu, da braucht es gescheitere Köpfe, als wir es sind. Und da braucht es stärkere, festere Charaktere. Wir geben sie auf. Und dann gehen sie wieder fischen. Dorthin, wo sie vorher schon mal waren, bevor sie Jesus herausgeholt hat aus diesem alten Leben. Bevor ich jetzt weiterrede, will ich kurz innehalten und dich und sie fragen, ob du solche Gedanken auch kennst. Die Zeit früher, am Anfang meines Glaubenslebens, die war schön. Es war eine Zeit engster Gemeinschaft mit Jesus. Das war eine Zeit des Sieges. Das war eine Zeit der Leidenschaft. Das war eine Zeit, in der wir Gott gehorsam sein konnten. Aber das ist schon lange her. Inzwischen hat sich das irgendwie verlaufen. Bibel lesen tun wir schon lange nicht mehr. Es sagt mir nichts mehr. Und es haben sich da auch so kleine Ungereimtheiten in meinem Leben eingeschlichen. Naja, und dann war da dieser ganz große Bock, den ich geschossen habe, diese eine Situation, in der ich auf der ganzen Linie versagt habe, in der ich ganz bewusst gegen Gottes Gebote gehandelt habe. Ich hatte sie ja gekannt, aber ich wollte sie nicht in meinem Leben wahrhaben. Und an den Folgen trage ich immer noch schwer. Ich kenne solche Gedanken. Und machen wir uns nichts vor, diese Erinnerungen machen uns sehr zu schaffen. Ich weiß ja, dass Jesus Sünde vergibt, dass er für die Sünder gekommen ist, aber für mich gibt es keine Hoffnung mehr. Ich hatte mal die Berufung von Gott her, Menschenfischer zu sein. Und diese Berufung hat ja jeder Christ. Aber Gott hat diese Berufung sicher von mir abgezogen. Ich tauge einfach nicht. So ein Zustand, wie ihn der Petrus da erlebt, in Johannes 21, gerade in der ersten Hälfte des Kapitels, auch das sollten Sie unbedingt nachlesen. So ein Zustand ist erschütternd. Man kennt Jesus. Man weiß von seiner Vergebung. Man kennt die Geschichte mit dem Kreuz. Man weiß von der Auferstehung. weil man Jesus erlebt hat, wie der Petrus nach Ostern. Man glaubt auch dran. Aber man hat den Glauben, wie soll ich sagen, man hat den Glauben an sich selbst verloren. Das ist alles zu schwer für mich. Ich gebe es auf, heißt es dann. Seht ihr, Petrus gibt auf, wie auch wir manchmal. Aber Jesus nicht. Jesus gibt nicht auf, auch wenn wir aufgeben. Das will uns diese Geschichte heute sagen. Jesus gibt nicht auf. Es ist sogar so, wir müssen durch diese Verzweiflung an uns selber erstmal hindurch. Wir müssen dorthin kommen. Erst dann lernen wir, wie groß die Gnade von Jesus ist, die nichts verlangt und nur gibt. Da lernen wir, was Glauben heißt, wo man auf sich selber keinen Blumentopf mehr wettet, sondern wo man alles nur von seinem Heiland erwartet. Wir lernen dann, worauf es wirklich ankommt. Und der Petrus ist gerade am Lernen, nach dieser Verleugnungsgeschichte und dieser Geschichte, wie Jesus ihn wieder zurechtbringt. Und das müssen wir endlich mal staunen, zur Kenntnis nehmen. Es geht in unserem Glaubensleben nicht um unsere Unfehlbarkeit. Es geht nicht um eine Sünde, die wir begangen hätten. Das war doch noch nie ein Hindernis für Jesus, mit uns an sein Ziel zu kommen. Die Sünde von David, der Ehebruch von David, war noch nie ein Hindernis für Gott, mit David seine Geschichte zu machen. Und da kann eben die Bibel und die Kirchen und die Missionsgeschichte kann ein großes Lied davon singen. Die Geschichte Gottes in unserer Welt ist doch voller Versager und voller Verleugner und voller Ungehorsamer, voller Sünder. Da muss ich eben doch nur Namen nennen wie Abraham, Jakob. Beide waren Lügner. Der Mose, ein Mörder. Der David, ein Ehebrecher und Kriegsverbrecher. Der Petrus, ein Verleugner. Der Johannes Markus, ein Feigling und ein geistlicher Deserteur. Und deshalb passe ich so gut dahin. Deshalb passe ich so gut zu diesen Gestalten der Bibel. Verstehen Sie? Und deshalb kann ich den Petrus und die anderen biblischen Gestalten so gut verstehen. Das sind doch keine literarischen Idealfiguren. Dazu sind sie mir viel zu ähnlich. Ich habe zwar eine solche Idealfigur, ich bin aber keine. Die sind doch aus ähnlichem Holz geschnitzt wie ich oder ich aus ihrem. Es kommt nicht auf unsere Unfehlbarkeit an, sondern auf unsere Liebe zu diesem Herrn. Das ist wohl die Quintessenz aus unserem Abschnitt. Aber sofort, wenn ich das sage, es kommt nicht auf unsere Unfehlbarkeit an, sondern auf meine Liebe zu diesem Herrn. Sobald ich das sage, rutscht mir schon wieder das Herz in die Hosentasche. Vielleicht kann ich so erklären. Es war in Friolsheim, in unserem Freizeitheim, vor vielen Jahren. Vielleicht ist es 18 Jahre her. Wir waren im Kreis der vollzeitlichen Mitarbeiter des Christusbundes zusammen und wir sangen vor der Bibelarbeit, wie man halt singt in unseren Kreisen. Und unter anderem haben wir das Lied gesungen, Vater, ich liebe dich, ich preise und erhebe dich. Herrlich sei dein Name in der Welt. Und ich habe aus voller Kehle mitgesungen. Der zweite Vers ist eine großartige weitere Dichtung des Textschreibers. Der geht nämlich genau gleich wie der erste Vers, nur dass man dann singt, Jesus, ich liebe dich, ich preise und erhebe dich. Und auf einmal blieb mir das Wort im Hals stecken. Jesus, ich liebe dich. Kann ich das so singen? Ich wusste es nicht mehr. Auf einmal kam mir in den Sinn, dass es einen unschönen Wortwechsel zu Hause gab, ehe ich nach Frio aufbrach. Und dann kamen noch andere Dinge in den Sinn. Ich muss da jetzt gar nicht ins Detail gehen. Die Details kennt jeder von sich selbst. Wie kann ich singen? Jesus, ich liebe dich, ich preise und erhebe dich. Und auf einmal wäre mir so lieb gewesen, wenn der Textdichter getextet hätte, Jesus, du liebst mich und deshalb preise ich dich. Wenn ihr mir bisher folgen konntet, jetzt nicht nur im Verstehen, sondern auch im Nachempfinden dessen, was ich sage, dass mir das Herz in die Hosentasche fällt, wenn wir so laut schreien, Jesus, ich liebe dich. Wenn mir es viel lieber wäre, wir würden singen, Jesus, du liebst mich und deshalb preise ich dich. Wenn Sie da mit mir mitkönnen, dann wollen wir jetzt gemeinsam einen Schritt weitergehen zum Eigentlichen. Wir schauen uns jetzt den Text an, diese drei Verse, Vers 15 bis 17. Wie kam Petrus jetzt wieder zurecht nach diesem Total-Crash seines Lebens? Wie kam es dazu, dass er dann doch nicht fischen gegangen ist, sondern dass er einer der brauchbarsten Leute Jesu geworden ist? Das fing schon mit dem wunderbaren Fischzug des Petrus an, der in der ersten Hälfte unseres Kapitels beschrieben wird. Und dann hat es zweifellos etwas zu tun mit dem Privatgespräch Jesu mit Petrus, das wir jetzt gemeinsam gelesen haben vorher. Und es hat bestimmt was mit zu tun mit dieser absolut persönlichen, fast möchte ich sagen, intimen Frage, hast du mich lieb? Liebst du mich? Wir müssen herausfinden, was es heißt, Jesus zu lieben. Ich möchte euch jetzt mitnehmen in eine ganze Anzahl von Gedanken. Ihr könnt es ja immer wieder auf der kleinen Präsentation mitlesen. Mein erster Punkt heißt jetzt, die Liebe von Jesus bringt uns wieder zurecht. Die Liebe von Jesus bringt uns wieder zurecht. Ich möchte es kurz anreißen, denn es gehört eben zu diesem vorhergehenden Bibelabschnitt. Den müsst ihr unbedingt lesen, die erste Hälfte des 21. Kapitels. Die ganze Szene spielt jetzt nach dem Frühstück. Manche Leute von uns sind ja vor dem Frühstück ungenießbar. Wenn man von ihnen eine vernünftige Antwort möchte, dann muss man ihnen zuerst mal einen Kaffee bringen und dann noch eine halbe Stunde warten, bis er wirkt. Und dann kann man vielleicht was mit ihnen anfangen. Jesus macht es auch. Allerdings nicht aus dem Grund, dass der Kreislauf erstmal in Schwung kommt bei den Jüngern, denn der war in Schwung, die hatten die ganze Nacht durchgearbeitet. Dieses Frühstück ist der schöne Abschluss einer ganz dunklen Nacht, einer finsteren Nacht, einer Nacht ohne Sterne. Und wir halten das fest, die Wiedereinsetzung des Petrus beginnt mit dem Fischfang. Nichts klappt mehr. Mit dem frommen Leben hat es nicht geklappt beim Petrus, er hatte seinen Herrn verleugnet. Und mit dem normalen Leben, im normalen Beruf klappt es auch nicht. Sie fischen und alles umsonst. Ich sehe im Geist die verbissenen Gesichter, die sagen, Mensch, wenigstens das Alte, was wir gelernt haben, den alten Beruf, das muss doch noch irgendwie gehen. Wir haben es doch von der Pike auf gelernt. Sie wollten sich den Erfolg ertrotzen und immer noch mal werfen sie den Netze aus, aber eben ohne Erfolg. Sie malen sich aus, wie sie nach Hause kommen und sagen müssen, wir haben nichts. Und dann kam der Hinweis von Jesus, geht noch mal raus, werft das Netz auf der rechten Seite aus. Und auf einmal waren die Netze zum Bersten voll. Das ist ein Flashback. Also eine ganz eindrückliche Erinnerung an frühere Zeiten. Kein Zweifel, Jesus erneuert ihre Berufung, so wie er es ganz am Anfang getan hat. Bevor sie versagt hatten, bevor sie überhaupt irgendwie negativ auf Jesus reagieren konnten, hat Jesus sie gerufen. Genau dadurch, dass er ihnen gezeigt hat, wie sie wirklich fischen können. Und da hat er sie zum Menschenfischer gemacht. Und jetzt macht er einfach das Gleiche nochmal. Wie wenn die ganze Pleite, die Untreue, die Verleugnung nie gewesen wäre. Die Jünger wurden wieder eingesetzt. Die Berufung zum Menschenfischer wurde erneuert. Das ist ja nichts Geringes. Nach dieser Nacht, in der Petrus sein frommes Leben nach grandioser Selbstüberschätzung so gnadenlos gegen die Wand gefahren hat, in der meinte, treuer zu sein als andere, merken musste, dass nur einer treu ist bis zum letzten Blutstropfen. Nur einer ist treu bis zum letzten Blutstropfen. Und er heißt nicht Petrus, sondern er heißt Jesus. Nach dieser Nacht, in der auszogen, Held zu werden, leider nicht als Held gestorben ist, sondern als Jünger gestorben war, in der er weinte wie ein Kind, das sich beim Spielen vergaß, dann plötzlich wieder in der Realität aufwachte und auf einmal völlig verzweifelt feststellen muss, ich habe alles kaputt gemacht. Der Herr ist gut und er ist auferstanden und lebt, aber ich bin nicht mehr zu gebrauchen. Und jetzt wiederholt Jesus durch den wunderbaren Fischfang die Berufung. Wissen Sie, es kommt jetzt alles darauf an, dass wir nicht nur den Petrus sehen, sondern uns. Uns, die wir vielleicht glauben, dass wir unsere Berufung verloren haben. Ganz egal, in welchem Alter wir sind. Wer denkt, jetzt kann mich Jesus nicht mehr gebrauchen, der muss diese Geschichte hören. Wir wollen uns diese Wiederberufung sagen lassen. Wir wollen sie hören. Ein zweiter Gedanke unter diesem ersten, die Wiedereinsetzung am Kohlenfeuer. Es ist kein Zufall. Verleugnung fand am Kohlenfeuer statt und diese Geschichte auch. Da erinnert Jesus deutlich an diese Verleugnungsgeschichte. Mein dritter Gedanke, Wiedereinsetzung, Jesus lädt ein. Es war ein Frühstück, das Jesus ihnen zubereitete, nicht sie ihm. Jesus sagt zwar, bring von den Fischen, aber da lagen schon Fische auf dem Grill. Sie haben zwar alle Fische von Jesus bekommen bei diesem wunderbaren Fischzug und ein bisschen stelle ich mir vor, wie sie jetzt ganz stolz ihre Fische zu Jesus bringen ans Feuer und dann kommen sie hin und sehen, da liegen schon welche drauf. Jesus braucht unsere Fische gar nicht. Nicht mal die, die er uns durch seine Güte und durch sein Wunder fangen ließ. Die Jünger müssen verstanden haben, sie bekommen von seinen Gaben, nicht er von ihren. Sie leben von seiner Liebe, nicht Jesus von der Liebe seiner Jünger. Das Fazit, nicht die Frage, liebst du mich, steht am Anfang, sondern ich liebe dich, sagt Jesus. Wann warst du das letzte Mal bei Jesus beim Frühstück? Wo du dir nicht sagen lassen musst, liebst du mich zuallererst? Sondern wo Jesus zuallererst dir sagt, ich liebe dich, ich gebe dir, was du brauchst. Ich brauche von dir zuerst mal nichts. Wann warst du das letzte Mal bei Jesus beim Frühstück? Und Jesus zeigt es jetzt mit jedem Satz und mit jeder Geste. Ich für euch, ich gebe euch, was nötig ist. Darauf könnt ihr euch verlassen. Ein zweiter Gedanke, wie wird Petrus wieder neu eingesetzt? Durch die Liebe. Mein zweiter Gedanke, die Liebe von Jesus setzt bei Menschen an. Ist Ihnen aufgefallen? Jesus redet den Simon Petrus an und sagt, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Simon, Sohn des Johannes. Nicht Simon, Petrus, nicht Kephas. Simon ist ja der Name der Geburt des Petrus gewesen. Simon ist der Name der reinen Menschlichkeit. Petrus war der Name seiner Aufgabe. Du bist der Fels. Auf diesen Fels werde ich meine Kirche bauen. Aber Jesus setzt nicht beim Petrus an, sondern Jesus setzt beim Simon an. Jesus setzt beim Menschen an, nicht beim Amt, nicht bei der Aufgabe. Er sagt Hans und nicht Hallo Jungscharleiter. Er sagt Helga und er sagt nicht Frauenkreisleiterin. Wenn es um Jesu Liebe zu uns geht und um meine zu ihm, dann ist ihm egal, ob ich Ingenieur bin oder Lkw-Fahrer, Jungscharleiter oder Gemeindeleiter, dann bin ich einfach der Matthias. Das findet man ja gar nicht arg oft, dass wir nicht in unserer Funktion wichtig sind, sondern dass wir einfach wirklich als Menschen angesprochen werden. Simon. Ein drittes, die Liebe von Jesus setzt bei der Gnade an. Simon, Sohn des Johannes. Das ist für uns schwer zu hören, für Petrus war es das nicht. Da hat Jesus ganz schlicht gesagt, Simon, und jetzt sagt er eben nicht, du Fels oder du Petrus, sondern er sagt, du bist doch der Johannessohn. Und Johannes hieß oder heißt immer noch im Hebräischen, Gott ist gnädig. Und nach dem ganzen Schlamassel des Versagens und der Verzweiflung an sich selbst, sagt Jesus, Simon, du Sohn der Gnade Gottes, du bist der Gnadensohn. Wie mag Petrus das gehört haben? Und wenn Jesus zu dir sagt, Matthias, du Sohn der Gnade Gottes, Katja, du Tochter der Gnade, da geht doch die Sonne auf. Wir dürfen diese Geschichten nicht als Märchen an uns abperlen lassen, sondern als Gottes vollgültiges Wort an uns heute. Katja, du Tochter der Gnade. Paul, du Sohn der Gnade. Der Gnade Gottes. Das darf und soll uns unter die Haut gehen und durch die Ohren und dann mitten durchs Herz. Nicht nur ins Herz, sondern durchs Herz. Wie bei der Predigt des Petrus am Pfingsten. Da ging es ihnen durchs Herz. Jesus, die Liebe von Jesus setzt bei der Gnade an. Ein viertes, Jesus setzt bei meiner Liebe an. Das tatsächlich auch. Liebst du mich? Jetzt kommen wir, so scheint es uns, zum Kern. Und vielleicht kann ich so sagen, das ist auch der Kern für mich geworden. So wichtig ich alles andere finde und alles andere, was ich bisher gesagt habe, ist absolut die Grundlage. Aber jetzt kommt die Frage schlechthin. Petrus, liebst du mich? Matthias, liebst du mich? Was erwartet Jesus jetzt von Petrus? Welche Antwort? Und das ist mir eben zur wichtigsten Frage dieses Abschnitts geworden. Was will Jesus von mir, wenn er fragt, liebst du mich? Ja, er fragt dreimal. Das erinnert sicher an die dreimalige Verleugnung. Ja, da legt Jesus seinen Finger nochmal liebevoll, sachte in die Wunde. Nur so werden Wunden heil. Die Pauschalvergebung durch den Fischfang vorher und das Kohlenfeuerfrühstück, das hilft in der individuellen Not nicht. Da muss die Wunde berührt werden von Jesus. Aber wir merken, wie er das tut. Voller Barmherzigkeit und ganz sanft, so dass der Rückweg zu ihm offen ist. Aber was erwartet Jesus jetzt von Petrus? Was soll Petrus sagen? Erwartet Jesus jetzt ein romantisches Schäferstündchen mit Petrus? Eine romantische, gefühlstriefende Antwort? Ein Kniefall mit Überreichung einer Rose? Ich liebe dich. Was erwartet Jesus? Ich bin mit dem alten Prediger Walter Lüthi der Überzeugung, Jesus verlangt von seinem Jünger kaum eine sentimentale und billige Liebesbeteuerung. Der Sinn dieser Frage unseres Herrn ist vielmehr der. Und jetzt müssen Sie gut aufpassen. Der Petrus hat sich an seinem Herrn geärgert, hat nicht einen gekreuzigten Herrn gewollt, hat nicht einen Hirten begehrt, der sein Leben lasse für seine Schafe. Petrus selber hat kein verlorenes und wiedergefundenes Schaf sein wollen. Darum wird er nun hier gefragt, hast du mich lieb? Hast du dich jetzt damit abgefunden, einen solchen Herrn und Hirten zu haben? Willst du mich jetzt so annehmen, wie ich nun halt einer bin? Und bist du jetzt damit einverstanden, ein gefundener Petrus zu sein, der seine Tauglichkeit nicht hat verdienen können, sondern der sie sich hat müssen schenken lassen, so sagt Walter Lüthi. Hast du mich lieber, als mich diese haben? Hast du mich darum lieber als sie, weil du ein größerer Sünder warst als sie und weil dir darum mehr musste vergeben werden als ihnen? Simon Petrus, genügt dir meine Gnade? Bist du ein Sohn des Johannes? Oder bist du immer noch der Petrus? Bist du immer noch der Fels in deiner Sicht? Und dazu sagt Petrus hier dreimal ja. Das ist Liebe. Ich breche das für uns runter. Liebst du mich heißt, nicht kannst du für mich in schönen Stunden schöne Lieder singen. Und hast du ab und zu mal ein nettes Gefühl in deinem Bauch, Schmetterlinge im Bauch oder irgend sowas. Liebst du mich heißt, willst du mich so wie ich eben bin? Als einen Gott, für den du dich auch mal schämst. Ein Gott, der nicht funktioniert. Ein Gott, den man nicht vorführen kann vor den Schulkameraden oder Arbeitskollegen. Ein Gott, der sich ohnmächtig zeigt. Ein Gott, der deine Gebete ab und zu oder oft nicht so erhört, wie du es gerne hättest. Möchtest du mich, einen Gott, der dich zwar sieht und der dich begleitet, wobei du damit leben musst, dass du diesen Gott nicht siehst? Und der Mensch würde ihn ja gerne sehen. Wir alle würden ihn gerne sehen. Möchtest du einen Gott, dessen Botschaft nicht klug und weltgewandt daherkommt, sondern eine Dummheit ist für die Weltweisen und ein Ärgernis für die Frommen? So lesen wir es in 1. Korinther 1, um die Verse 18 herum. Willst du einen Gott, mit dem du immer mit dem Makel leben musst, dass die Christen angeblich aufs Jenseits vertrösten, weil ihr Gott im Diesseits nicht alle Not aus der Welt räumen kann? Willst du so einen Gott? Kurz, willst du einen Gott, dessen Kraft sich darin zeigt, dass er schwach bleibt, wenn die Menschen über ihn zu Gericht sitzen und wenn sie ihn ans Kreuz nageln? Wenn die Menschen ihn herausfordern und spottend sagen, wenn du wirklich Gott bist, dann steig doch ab vom Kreuz, dann tu ein Wunder, dann mach dich zum Zirkuspferd. Willst du solch einen Gott, mit dem du nicht glänzen kannst? Liebe Freunde, das war die Frage an Petrus. Liebst du mich? Willst du mich so? Das ist was anderes als die Frage der verliebten Braut an ihren künftigen, liebst du mich? Hast du Schmetterlinge im Bauch, wenn du an mich denkst? Oder, ja, vielleicht ist es ja eigentlich genau die gleiche Frage, wenn die Braut fragt, liebst du mich? Aber dann ist es nicht die Frage nach den Schmetterlingen, sondern die Frage, liebst du mich so, wie ich bin? Liebst du mich so, wie du mich eben nur haben kannst, eben so, wie ich bin, mit all dem, was ich habe? Das ist wohl die Frage nach echter Liebe. Und die steht plötzlich im Mittelpunkt unseres Sonntagsgottesdienstes. Liebst du mich so, wie du mich jetzt kennengelernt hast, auch in dieser Passionsgeschichte und dann auch bei der Auferstehung? Ein fünfter Gedanke, das ist mein zweitletzter, ich bin jetzt gleich am Ende. Echte Jesusliebe vergleicht nicht mehr. So kommt man zurecht. So wird man wieder eingesetzt. Liebst du mich mehr als diese? So hat Jesus gefragt. Und die Antwort von Jesus ist gut und zeigt Liebe. Die Antwort von Petrus ist gut, ich habe es vielleicht falsch gesagt, die Antwort von Petrus ist gut und zeigt wirkliche Liebe. Nein, kann Petrus nicht sagen. Das würde ja nicht stimmen. Er kann nicht sagen, nein, ich habe dich nicht lieb. Die anderen haben dich bestimmt alle lieber als ich. Nein, da ist er ehrlich. Da sagt er, ja doch, ich liebe dich. Aber er sagt nicht mehr, ja, ich liebe dich mehr als diese. Die anderen spielen plötzlich keine Rolle mehr. Er allein steht vor Jesus. Oder vielleicht meint es ja doch ein Ja zu mehr als diese. Ich liebe dich mehr als diese. Dann aber wohl nur so, ja, weil mir mehr vergeben wurde als diesen. Weil größere Schuld bei mir da war als bei denen. Die sind ja alle nur abgehauen. Ich habe dich sogar bewusst und willentlich verleugnet. 3-mal. Ist gut, wenn wir das subjektiv so sehen. Ja, ich liebe dich mehr, denn mir wurde mehr vergeben als bei den anderen. Der Paulus hat es ja auch durchaus so gesehen. Er sagt, ich bin der größte aller Sünder und deshalb wurde mir auch am meisten vergeben. Auf jeden Fall ist die Antwort von Petrus eine sehr demütige Antwort geworden. Nicht so, wie er vorher war, als er sagte, auch wenn alle sich ärgern, ich ärgere mich nicht, ich bleibe dir treu. So antwortet Petrus jetzt nicht mehr. Und ein letzter Gedanke noch. Die Wiedereinsetzung beginnt mit dem Du und nicht mit dem Ich. Weil Liebe mit Du beginnt und nicht mit Ich. Dass Petrus Jesus lieber hat als andere, das kann er so nicht mehr ausdrücken. Aber der Vergleich erinnert eben doch an diesen stolzen Satz, und wenn sich alle an dir ärgern. Er sagt auch nicht mehr, ich hab dich lieb. Die Zeit der Sätze, die mit Ich beginnen, ist bei Petrus vorbei. Und seine Sätze beginnen mit Du. Du weißt, dass ich dich liebe. Du weißt alle Dinge. Du kennst auch mein Herz. Du weißt, dass ich dich liebe. Der alte Prälat Karl Hartenstein, der hat es mal so ausgelegt. In diesem Du weißt, faltet Petrus das ganze große, stolze Wesen in die Einfalt zusammen. Ich zitiere mal genau, wie es Karl Hartenstein gesagt hat. Petrus faltet das ganze große, stolze Petruswesen in die Einfalt des Du weißt zusammen. Einmal, zweimal und unter Schmerzen und Tränen 3-mal. Du weißt alle Dinge. Du weißt alle Schuld, all mein Versagen, all meinen Trotz. Aber du weißt mehr. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Petrus hat gemerkt, dass Christus ihn besser kennt, als er sich selber kennt. Und dass ihm nur eines blieb, sich nämlich dem, der ihn durchschaut, bis in die Wurzeln seines Wesens, dass er sich ihm übergibt, mit dem einfältigen und ganz demütigen, du weißt, dass ich dich lieb habe. Liebe ist sich selbst nicht gewiss, aber Liebe ist sich Jesus gewiss. Du weißt alle Dinge. Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Liebe ist das Zutrauen zu dieser Gnade, die alles gut macht. Liebe ist das sich anvertrauen dem einen, der alles für uns getan hat. Liebe ist das sich übergeben dem, der uns kennt wie niemand sonst. Das ist Liebe. So wird Petrus wieder eingesetzt, voll und ganz. Weide meine Schafe, weide meine Lämmer. Er soll nicht nur Fische fangen, auch nicht nur Menschen fischen, sondern er soll Menschen weiden, die zu seinen Schafen geworden sind. Er selber ist ja Schaf. Und jetzt ist er sogar auch so ein schwaches Lamm geworden. Schaf und Lamm in der Herde des einen guten Hirten, der auch schwarze Schafe nie aufgibt, sondern zurechtbringt und wieder einsetzt. Und so ein schwarzes Schaf ist Petrus gewesen. Was für eine Karriere vom schwarzen Schaf zum ganz schwachen Lamm dann zum Hirten, der im Auftrag des einen großen Hirten die Herde weiden soll. Nicht seine Schafe soll er weiden, sondern die seines Herrn. Nochmal möchte ich sagen, vielleicht gibt es unter euch schwarze Schafe, die nicht mehr glauben, dass sie zum Hirten taugen. Das sieht Jesus ganz anders. Deshalb schauen wir nicht auf uns, hören wir nicht auf uns, glauben wir auch nicht unserer Liebe zu ihm, sondern hören wir auf ihn und schauen wir auf ihn und glauben seiner Liebe zu uns. Weide meine Schafe, ich brauche dich, egal was war, sagt Jesus. Denn wo die Sünde überströmend geworden ist, da ist die Gnade noch viel größer geworden. So ist es in der Herde von Jesus. Amen. Ich bete noch mit uns. Lieber gnädiger Herr Jesus, deine Liebe heilt unsere Seelen bis ins Innerste. Wir merken, wie uns diese Botschaft wohltut. Sie heilt unsere Vergangenheit und unsere Gegenwart. Und sie macht uns zuversichtlich für die Zukunft. Danke, dass du mit dem Petrus fertig geworden bist. Du wirst auch mit uns fertig. Danke, dass wir nicht verzagen müssen über uns selbst, über unsere Umstände, über die Situation, in der wir gerade leben, auch nicht über unsere Vergangenheit. Weil wir in dir den haben, der voller Liebe nach unserer Liebe fragt. Und wir wollen genauso antworten. Du, Herr, weißt alle Dinge. Du weißt auch, dass wir dich lieben wollen. Entscheidend ist, dass du uns liebst. Darauf bauen wir und daran halten wir uns fest. Und das hält uns auch. Amen. Lass uns den Gottesdienst jetzt beenden, indem wir gemeinsam den Psalm 23 beten und uns damit voller Vertrauen an unseren guten Hirten Jesus binden. Da kommen ja ganz wichtige Sätze vor, die uns gerade jetzt aus unserer Gewöhnung herausreißen, wenn wir sagen, mir wird nichts mangeln. Wenn wir sagen, du bist bei mir. Oder wenn wir beten, du bereitest vor mir einen Tisch. Wir werden sein im Haus des Herrn immer da. Das sind ewige Wahrheiten. Lasst sie uns noch miteinander beten, sprechen, bekennen und uns selber zusagen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Einen schönen, gesegneten Sonntag. Seid Gott befohlen und auf Wiedersehen.